Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. In der letzten Woche war Tobi allein zu Hause und wer die Folge gehört hat, hat es gleich festgestellt, ja, er hat sich sofort einen neuen Daniel gesucht. In dieser Woche, da bin ich allein zu Hause, aber ich würde Tobi natürlich niemals so verletzen. Ich habe mir aber trotzdem gedacht, Mensch, wir können doch mal wieder einen sehr guten Freund der Sendung einladen. Mit dabei ist heute Yannick Born. Hallo Yannick.
Ja, hi. Danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, Yannick, für die, die vielleicht noch gar nicht so lange bei uns zuhören und dich noch nicht kennen, du spielst für Rot-Weiß Köln, unter anderem auch in der ersten Bundesliga gespielt schon und warst auch ein paar Jahre auf der Tour unterwegs. Und ja, wir haben uns mal zufällig kennengelernt, so bist du ein bisschen Teil dieser Sendung geworden, weil du natürlich auch einfach ganz, ganz viel Tennisfachwissen dazu beitragen kannst. Und natürlich auch vielleicht hier und da mal eine andere Sichtweise zu dem, was Tobi und ich so Woche für Woche besprechen. Ja, aktuell laufen ja die beiden großen fünften Grand Slams, wie sie so genannt werden, die Masters-Turniere. Indian Wells haben wir jetzt durch. Miami, ja, versucht ja so ein bisschen nach und nach Indian Wells nachzueifern, mit diesem Center Court im Footballstadion ja so diesen eigenen Akzent zu setzen. Zwei Fragen dazu. Warst du bei den beiden Turnieren irgendwie schon mal in irgendeiner Art und Weise vor Ort und wie gefallen sie dir eigentlich?
Also vor Ort war ich leider noch nicht. Ich war schon mal in Miami selbst, aber jetzt nicht direkt beim Turnier. Wäre aber mal eine sehr, sehr schöne Adresse, da mal hinzufahren. Obwohl mich da Indian Wells ein bisschen mehr reizt, was jetzt das Turnier angeht. Von Miami habe ich nur schon mal über meinen Vater was gehört, als es noch halt in Key Biscayne war. Die Anlage war damals, das ist natürlich ein paar Jahre auch schon her, auch sehr ja, ikonisch und historisch. Ja, würde mir, glaube ich, ein bisschen besser gefallen als das, was jetzt, wo es jetzt ausgetragen wird, muss ich schon zugeben, weil es irgendwie so ein bisschen, nicht so. Ja, für so Tennis-Liebhaber vielleicht nicht so die Historie hat. Bisschen sehr modern, eben so auf dem Parkplatz. Aber gut, wenn man vielleicht dann mal wirklich vor Ort ist, ist es was anderes wahrscheinlich, weil man dann doch wahrscheinlich schön aufgemacht ist. Und wie Amerikaner machen das ja meistens gut, was Events angeht. Ja, also Indian Wells ist natürlich immer eine Riesenveranstaltung, da würde ich sehr gerne mal zuschauen und die Anlage mir mal anschauen. Weiß auch natürlich, kann man schon sagen, das fünfte Grand Slam ist. Ich glaube, die Spieler sehen das auch alle so. Also das wird bei Frauen und Damen, glaube ich, sehr, sehr hoch angesehen, dieses Turnier.
Ja, jemand, der sich gerade sehr, sehr wohl fühlt, nicht nur in Indian Wells und Miami, sondern letzte Woche dann auch noch in Phoenix, Arizona beim bisher größten Challenger, das es, glaube ich, so in der Form je gegeben hat. Das ist Jan-Lennard Struff. Ja. Ja, das war echt verrückt, ne? Also, weil Jan-Lennard Struff musste selbst da in die Qualifikation. Klar, da könnte man natürlich auch eine Grundsatzdiskussion halten, muss das auf der Challenger-Tour unbedingt so sein, aber ein ganz anderes Thema schieben wir jetzt mal weg, machen wir zum anderen Zeitpunkt. Jan-Lennard Struff scheint sich momentan sehr, sehr wohl zu fühlen, spielt sich durch die Qualis, gewinnt hier und da ein paar Runden, hat jetzt auch in Miami wieder den Weg durch die Quali geschafft, in der ersten Runde Fabio Fognini bezwungen, steht jetzt wieder so an der Schwelle zu den ersten 100 und ich glaube, man holt nicht zu weit aus, wenn man sagt, viele haben ihn vielleicht auch schon ein bisschen abgeschrieben und vielleicht auch gedacht, na, also ob er nochmal so ein Comeback in die Top 100 schafft, könnte schwierig werden. Da jetzt die Frage an dich. Ich weiß ja nicht, wie viel du in den letzten Tagen von ihm gesehen hast, aber hast du eine Idee, beziehungsweise siehst du bei ihm irgendeinen Akzent, warum es jetzt plötzlich wieder diese Wendung gab?
Ja, also erstmal freut es mich sehr, dass er wieder so ein bisschen eine Erfolgsserie hat, auch mehrere Matches mal hintereinander gewinnt. Ich habe mir jetzt auch gerade mal so die Turniere von ihm angeguckt, in den letzten Wochen. Da waren ja schon echt viele Turniere, wo er mal echt 3 Matches in Folge gewinnt, eine gute Saison bis jetzt, 22-7 insgesamt. Das ist sehr schön, weil ich so ein Riesenfan von ihm bin, rein spielerisch. Weil er sehr, sehr offensiv spielt sein Ding durchzieht und einfach ein harter Arbeiter ist. Also das habe ich jetzt von vielen, vielen schon gehört. Ich kenne ihn jetzt direkt persönlich nicht, aber viele, die dem Ganzen nahestehen und mit ihm auch viel, ja, was zu tun haben, sehen einfach, dass da viel Leidenschaft dabei ist. Und nach so einer größeren Verletzung, die er dann meines Wissens noch zusätzlich, als er wieder angefangen hat, noch mal ja, unterbrochen oder das Comeback nochmal unterbrochen wurde durch ein, zwei andere Sachen. Wenn man dann halt wieder zurückkommt, streikt vielleicht noch was anderes am Körper danach, ne? Und das hat ihn ja auch nochmal kurz so ein bisschen ins Stocken gebracht, glaube ich, am Ende des jetzt letzten Jahres. Und ja, ob er jetzt irgendwas direkt an seinem Spiel verändert hat, das kann ich nicht ganz genau sagen. Ich weiß nur, dass er ein Spieler ist, der natürlich durch Matches einfach besser wird. Und jetzt nicht, also natürlich durch Training, aber ich glaube einfach, wenn er viele Matches gewinnt, egal auf welchem Niveau jetzt, ne, also ob es jetzt Challenger oder ATP-Niveau ist, wenn er da einfach das Vertrauen in sich selbst hat, dann kommt es auch von Match zu Match, dass er besser spielt. Und jetzt hat er dann halt auch wieder so Siege wie gegen Bublik, Kokkinakis, Fognini, wo es dann wieder so ein bisschen in die Richtung geht, wo er mal längere Zeit war, ne? Also in den ersten 50. Ja, hoffen wir mal, dass das so weitergeht. Es ist, es geht nie immer nur nach oben. Deswegen muss man da auf jeden Fall mal ein bisschen Geduld haben. Und jetzt spielt er gegen Dimitrov. Das ist direkt mal wieder ein guter Test, ob er dann gegen so einen Star, sage ich mal, der diese Bühnen sehr gewohnt ist, wie das dann läuft. Aber ich glaube, dass er immer so dran glaubt, da noch wieder zurückzukommen. Und ich würde es ihm sehr, sehr gönnen. Er ist jetzt auch natürlich schon in einem höheren Tennisalter mit 32, aber da ist noch viel, viel vor ihm, glaube ich. Und hoffe, dass das, dass er daran glaubt, sein offensives Spiel so weiterführen zu können.
Ja. Was ich mir letztens überlegt habe, wir sprechen natürlich bei Jan-Henrik Struff auch immer gerne über den Aufschlag. Ich habe jetzt, ich glaube, das war nach dem Match gegen Fognini, da stand so ein bisschen in dem, also ich habe das Match nicht sehen können, nur so ein Ausschnitten und hatte dann einen Bericht gelesen und da stand drin, ja, sein Aufschlag wackelte so ein bisschen stellenweise, er hat es halt trotzdem gewuppt bekommen, wo ich mir eigentlich zum ersten Mal bei ihm die Frage gestellt habe, was ist jetzt eigentlich mit seinem Aufschlag? Wird der überbewertet vielleicht sogar ein bisschen bei ihm oder bewerten wir den wirklich unter und bei ihm steht und fällt dann doch irgendwie am Ende alles mit Aufschlag?
Na, es ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil deines Spiels. Also ich habe mir sagen lassen, habe ich wie gesagt auch nicht direkt von ihm gehört, aber ich habe mir sagen lassen, dass er im Training auch der Aufschlag sehr, sehr intensiv trainiert wird, auch mit harten Übungen, sodass man theoretisch mal in eine Ecke Vollgas erster Aufschlag muss 10-mal hintereinander getroffen werden, bevor man zur nächsten Ecke darf, sowas in die Richtung. Ob es jetzt 10-mal ist, weiß ich nicht, aber dass man, ja, dass da der Aufschlag wirklich ja, bis zum Erbrechen trainiert wird. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil generell der Aufschlag einfach ein Riesenteil ist im Tennis, vor allem im Männertennis und bei ihm natürlich mit der Größe und mit seiner Art des Spiels, Aufschlag erster Ball, da mit Rückhand und Vorhand direkt drauf zu gehen, das macht es natürlich viel einfacher, wenn du direkt einen einfacheren Ball bekommst nach dem Aufschlag. Und wenn er in der Defensive ist oder gegen jemanden spielt, wo er viel in die Defensive muss, hapert es natürlich dann schon mal, ne? Also da wird es dann wirklich ein bisschen schwieriger, wenn er halt viel in der Defensive sein muss. Und deswegen glaube ich schon, dass der Aufschlag bei ihm eine Riesenwaffe ist. Und wenn sie dann mal nicht da ist, ähnlich wie bei, ich würde es ein bisschen vergleichen mit Alex Zverev, wenn Zverev seinen Aufschlag trifft, finde ich, kann er gegen jeden gewinnen. Aber wenn er halt wieder seine Doppelfehler macht oder generell nicht so viele Erste trifft, dann fehlt einfach viel an seinem Spiel. Und deswegen ist das eine Riesen, positiv kann aber natürlich auch viel dann fehlen. Und dann müsste er vielleicht daran so ein bisschen arbeiten. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viele Matches drin gesehen, aber wenn er dadurch dann vielleicht beim Return ein bisschen besser wird und dadurch vielleicht seinem Aufschlag ein bisschen weniger Druck weg, ein bisschen mehr Druck wegnimmt, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, da dann noch effektiver zu sein und gegen mehr Spieler zu bestehen zu können, ne? Rein taktisch, ja. Mhm.
fast hätte ich mich jetzt für diesen Übergang gelobt, weil vom Aufschlag quasi kommen wir zum Return. Denn wenn du schon hier bist, verlieren wir vielleicht auch nochmal ein Wort zu Oscar Otte. Ja, der leider, seitdem er jetzt aus der Verletzung zurückkam letzten Herbst, noch nicht so viele Matches gewinnen konnte. Immer noch in den Top 100 steht auf 85, das heißt auch immer noch ATP-Tour in erster Linie spielen kann. Ja, wie ist da für ihn deine Einschätzung? Ich weiß ja auch nicht, vielleicht hast du da auch ein paar Infos mehr, natürlich aus dem Umfeld oder auch direkt von ihm. Gibt es irgendwie so die eine Erklärung, warum es bei ihm nicht so läuft, wie halt es bis zur Verletzung war? Denn ich weiß nur, dass ich mit Tobi hier ungefähr vor einem Jahr mal gesessen habe und wir sagten, also wenn Oscar Otte wirklich komplett fit ist und diese Form hat, dann gehört er wahrscheinlich mit zu den besten Return-Spielern auf der Tour. Auch davon, so von den Matches, die ich gesehen habe, sehe ich momentan nicht so ganz viel. Aber ist das jetzt nur eine psychologische Sache oder würdest du vielleicht auch sagen, hier und da fehlt auch spielerisch gerade irgendwie ein bisschen was?
Also ich finde, es ist, glaube ich, ich kann jetzt nicht in seinen Körper reingucken, beziehungsweise wie er sich rein von seinen Schlägen fühlt. Aber ich glaube, dass es eine sehr mentale Sache sein kann bei ihm. Also ich weiß, dass er sich in keinster Weise jetzt wohlfühlt damit, wie er jetzt gerade die Ergebnisse zumindest hat. Hat er auch so ein bisschen. Ist auch so mit dem Davis Cup, ich glaube, das hat auch viel an ihm, mit ihm gemacht. Also vielleicht dieser Druck, Nummer eins zu sein. Jetzt dann gegen die Schweiz war er es ja nicht, aber trotzdem davor schon der Beste oder jetzt dann der Zweitbeste in Deutschland zu sein, das macht schon, glaube ich, etwas mit einem. Da hat man mehr Aufmerksamkeit auf sich und hat natürlich dann auch ein bisschen mehr Ergebnisdruck. Ne? Wenn du weißt, okay, bin jetzt öfter im Davis Cup aufgestellt gewesen und rein ranglistentechnisch sollte ich da immer dabei sein, aber natürlich, wenn ich das jetzt nicht mehr habe, dann bin ich das wieder nicht. Und deswegen glaube ich, dass das schon einfach, wenn nicht vielleicht ganz bewusst, aber auch unterbewusst auf jeden Fall viel Druck bei ihm rein mental ist und er dann gegen Gegner wie jetzt Poperin Nakashima vielleicht so ein bisschen vom Kopf her reingeht, boah, da muss ich aber, also sollte ich aber eigentlich gute Chancen haben, und ja, so ein bisschen die Erwartungshaltung nicht so ganz stimmt vielleicht. Wie es jetzt, also wenn du hochkommst, ne, wenn du dann auf einmal gewinnst du mal gegen jemanden, der da erst 100 steht, obwohl du noch nicht erst 100 bist, dann ist das alles immer sehr ein Riesenerfolg und nicht so zu erwarten gewesen und da ist das dann ein bisschen einfacher, sage ich mal, so schwer es auch ist, gegen so jemanden so gut zu gewinnen, aber es ist ein bisschen einfacher, dann vom Kopf her das zu schaffen und auf dieser Erfolgswelle zu reiten. Und jetzt, da sind halt viele Negativerlebnisse, ganz klar, auch mit Verletzungen auch dazwischen. Ich hoffe sehr, dass es wieder nach oben geht und vielleicht macht es mal Sinn, ja, ein kleineres Turnier zu spielen, da mehr ein bisschen Erfolge wieder zu haben. Und was den Return angeht, also ich bin ein Riesenfan eigentlich auch von seinem Aufschlag. Also wie schnell er servieren kann. Das hat man ja auch auf Rasen letztes Jahr gesehen. So ein bisschen so auch wie Struffi, das war Aufschlag erster Ball, vor allem mit der Vorhand, aber ja, man kann ja niemanden direkt reinschauen, warum es jetzt so ist, wie es ist gerade. Ja.
Ja, natürlich. Also da bleibt natürlich bei uns immer viele Rätsel übrig. Ja, gehen wir vielleicht nochmal so ein bisschen gerade heute die deutsche Riege durch. Bei den Damen gibt es ja mit Julie Niemeyer eine Spielerin, ne, die auch letztes Jahr Riesenerfolge gefeiert hat, sich nach oben gespielt hat, sogar ja eigentlich noch viel weiter oben stehen würde, hätte es in Wimbledon Weltranglistenpunkte gegeben. Aber nichtsdestotrotz ist es bei ihr halt bisher dieses Jahr so, ja, dass sie eigentlich kaum Matches gewinnt und viele Erstrundenniederlagen auch einstecken muss. Ich habe bei ihr auch ein bisschen was gesehen und also da muss ich sagen, da war ich wirklich so ein bisschen ratlos, weil ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie ja, kein Tennis mehr spielen kann im Sinne von, ne, dass sie die Bälle nicht trifft, sondern da habe ich wirklich gerade so ein bisschen eher den Eindruck, okay, das ist vielleicht ein Formtief, wo sie durch muss. Das kann sich aber vielleicht sogar auch gerade im Sommer dann wieder ändern, wenn dann so diese Turniere kommen, wo sie, ich sag jetzt mal auch, natürlich die positiven Gefühle irgendwie automatisch mitbringt.
Ja, also ihre Ergebnisse sind wirklich schwierig in den letzten Wochen. Erst 2 Matches gewonnen dieses Jahr, ist schade. Ein bisschen ähnlich vergleichbar mit Oscar, würde ich sagen, so rein von der, wie man hochgekommen, als sie hochgekommen ist, ja, kannten sie wenige. Sie hatte, auch ihr Spiel war jetzt nicht das, was viele kannten, vielleicht sehr auch sehr erfrischend, neu und ja, jetzt sind halt viele auf ihr Spiel eingestellt. Das hatte ich bei Oscar jetzt ähnlich auch nicht gesagt, aber das ist auf jeden Fall so, dass da natürlich jetzt die Spielerinnen irgendwann merken, wie man dann erfolgreich sein kann. Und wie du auch schon gesagt hast, also dass sie jetzt, ist ja nicht so, dass sie jeden Ball ins Ausspielt, sondern nicht so, ja, diese Entschlossenheit wahrscheinlich auf dem Platz zeigt, das Match dann gewinnen zu können und zu wollen. Das ist einfach so eine Negativspirale, in der sie jetzt schon gerade ist, passiert das einfach, passiert das einfach schnell, dass man da überhaupt nicht mehr dran glaubt, auch wenn du jetzt ganz simpel gesagt im Ballwechsel 8-mal rechts, links die Gegnerin schickst, der Ball kommt immer wieder zurück und dann machst du halt beim 9. Mal den Fehler. Davor spielst du mit hoher Qualität. Das heißt ja jetzt nicht, dass die Schläge schlecht sind, sondern dass man einfach nicht den Weg findet, einen Punkt zu machen. Und wenn sich das dann natürlich über ein ganzes Match rüber trägt, glaubst du irgendwann nicht mehr dran, dass du den Punkt gewinnen kannst. Und daraus muss sie auf jeden Fall rauskommen. Und ja, vielleicht auch ein paar kleinere Turniere spielen, wo man mal 2-3 Matches hintereinander gewinnt, um dann wieder sich reinzuarbeiten. Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, wie sie da, ja, wie das jetzt gekommen ist. Das weiß natürlich niemand, aber außer sie. ja, schauen wir mal, was in den nächsten Wochen kommt. Was natürlich echt bitter ist, finde ich einfach, dass sie, wie du schon gesagt hast, mindestens mal 20 Plätze höher stehen würde. Oder sogar 30, wenn sie die Punkte aus Wimbledon hätte. Und ja, vielleicht hätte das auch nochmal was geändert an der ganzen Sache. Aber gut, können wir jetzt nicht viel philosophieren, wenn es nicht so ist.
Aber ja gut, also es liegt natürlich einfach wirklich nah, ne? Das, was du sagtest mit diesem Anspruchsdenken, dass sich das natürlich verschiebt und du dir natürlich auch dir ganz neue Drucksituationen einfach schaffst, weil du plötzlich gegen Leute auf den Court gehst, wo du sagst, okay, die stehen vielleicht nochmal 20 Plätze hinter mir oder vielleicht auch 10 Plätze vor mir, das muss ich eigentlich heute gewinnen, so wie ich mich letztes Jahr präsentiert habe. Und ich glaube, das ist auch immer etwas, was ja Tennisfans gerne dann auch so ein bisschen wegschieben, wenn sie dann irgendwie auf dem Court sitzen und zuschauen und sagen, ne, Mensch, warum kommt denn der erste Aufschlag nicht und warum gehen die Bälle hinten ins Aus? Weil man natürlich, ich glaube, gerade beim Zuschauen auch immer echt so ein bisschen vergisst, ja, dass da halt gerade irgendwie so Menschen stehen, die ihre Emotionen natürlich auch nicht ausgeschaltet bekommen, so wird der Satz rund. Ja. Und das meinte ich halt gerade. Also bei ihr bin ich wirklich so, dass ich sage, das kann von mir aus jetzt gerne so laufen. Das finde ich alles gar nicht wild. Spannend wird dann, glaube ich, wirklich so nachher der Zeitpunkt natürlich ab Rasensaison, wenn es dann auch nochmal nach Wimbledon geht. Und dann natürlich auch so, ja, die Zeit bis zu den US Open durch, da wo sie dann halt wirklich gut gespielt hat. Aber natürlich kann auch das irgendwie umgekehrt den Effekt haben, dass du dann wiederum mit negativen Einstellungen daran gehst, weil du sagst, jetzt muss ich es natürlich ganz besonders. Also Druck hast du ja letztendlich immer, wenn du ihn dir vor allem selber machst, klar.
Ja, und also was man im Tennis oder im Weltklasse-Tennis halt gerne vergisst, wenn man jetzt einfach nur so die Zahlen sieht, wenn sie jetzt Nummer 67 der Welt ist und gegen jemanden spielt, die 180 steht, sind natürlich 120 Plätze Unterschied dazwischen, aber rein spielerisch, wie wenn wir jetzt über Schläge sprechen, wie du ja auch schon gesagt hast, es sieht nicht so aus, als ob sie irgendwie den Ball nicht mehr richtig trifft, sondern oder viele Fehler macht. Das ist, der Unterschied ist dann in dem Fall nicht so groß, was das angeht, ne, was die Schläge angeht. Und wenn dann eben jemand, der 180 steht, gerade eine gute Phase hat und dann gegen jemanden spielt, wie Juli jetzt gerade, die gerade keine gute Phase hat, dann weiß sie das natürlich auch. Und beide wissen das. Und dann geht man mit ganz anderem Selbstbewusstsein in so ein Match rein und sieht auch nicht mehr so diese Ranglistenposition. Und dazu kommt natürlich dann auch noch, dass manche Spielerinnen von ihrer Spielanlage und bei den Spielern genauso sich besser eignen. Ne? Also man spielt gegen manche viel besser als gegen andere. Da hat es oft das Ranking gar nichts miteinander zu tun. Wenn wir dann über Top 10, Top 20 reden, da ist dann schon nochmal ein Unterschied, finde ich, in der generellen spielerischen Klasse. Aber da kann halt viel passieren, dass man auch mal verliert. Und man hat man vielleicht auch schlecht geschlafen. Das hat man vielleicht ein paar Mal hintereinander, dann ist man vielleicht mal krank. Also es sind, wenn sowas hat, sowas kann immer mal mit reinspielen. Und da ist es natürlich dann schwierig, jedes Mal, aber man sollte natürlich jetzt nicht 4, 5 Wochen hintereinander, das sollte man schon versuchen zu verhindern. Ich hoffe mal, dass es bald andersrum geht. Genauso kann man es bei Oskar auch sagen. Oder auch wenn ich jetzt hier gerade die Ergebnisse bei Jule sehe, die haben Sophia Kennen noch gewonnen, 2-mal jetzt sogar, letztes Jahr noch. Wenn man sich das mal anschaut, dann habe ich jetzt überhaupt gar keine Connection zu ihr, zu Sophia Kennen, aber sie spielt jetzt 200 irgendwas, war mal Nummer 4 der Welt, Grand Slam Siegerin. Wie muss es bei ihr im Kopf aussehen? Ne? Also schon. Tennis ist ein brutaler Sport und da kann es dann sehr schnell was passieren. Man ist viel unter Druck, muss immer abliefern. Ja, aber genauso kann es halt auch wieder nach oben gehen. Also muss man irgendwie so ein bisschen die positiven Seiten sehen an der ganzen Sache.
Für wen es auch gerade nach oben geht, was die Doppelweltrangliste bei den Damen betrifft, ist Laura Siegemund. Die hat das Finale in Indian Wells erreicht mit ihrer Doppelpartnerin Haddad Maia. Sonst spielt es ja, glaube ich, immer, ich glaube, sonst heißt das Doppel ja immer ganz gerne Siegemund Flipkins. Also da war mal ein kleiner Wechsel drin. Aber ja, sie steht jetzt mittlerweile sogar auch schon auf Platz 22 in der Doppelweltrangliste. Also da scheint sich so ein bisschen ja jetzt nochmal so eine kleine Doppelkarriere hinten raus anzudeuten. Hat ja letztes Jahr im Herbst auch ihren ersten WTA-Titel gewonnen im Doppel. Ja, ich habe mal so drüber nachgedacht. Also ich habe auch versucht, ein bisschen was zu sehen. Nur so ein paar Ausschnitte immer jeweils. Aber Laura Siegemund und Doppel, das finde ich, passt doch auch ganz gut zusammen.
Das passt sehr gut zusammen. Also sie hat einfach auch diese Leidenschaft generell für den Sport, aber auch dieses Teamgefüge, was im Doppel natürlich sehr wichtig ist, was auf der Damentour nicht immer so ist. Also man merkt, dass da natürlich viel Egoismus ist, wie es bei der Herrentour ist auch, aber da ist es manchmal so ein bisschen mehr so eine Business-Entscheidung, miteinander doppelt zu spielen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Laura, dass sie einfach unglaublich Spaß hat, doppelt zu spielen. Und jetzt auch mit einem vielleicht eine Partnerin gefunden hat. Vorher hatte sie ja Vera Stvonareva, hat sie ja sogar auch die US Open gewonnen. Dafür dürfen wir ja nicht vergessen im Doppel. Und wenn sie da eine Partnerin gefunden hat, mit der es passt, sie sich auch gut verstehen, natürlich auf dem Platz, aber vielleicht auch neben dem Platz, weil ich weiß, dass sie ja einfach eine entspannte Person ist und auch gut mit ihr quatschen kann. Deswegen glaube ich und hoffe ich, dass das für sie eine gute Möglichkeit wäre, dann zusätzlich noch Selbstbewusstsein auch zu sammeln. Und es scheint ihr ja auch ein bisschen fürs Einzel hin und wieder zu helfen, dass sie viele Matches auch im Doppel spielt. Hat jetzt auch ein paar ganz gute Ergebnisse gehabt hier, also sich wieder qualifiziert in Miami, genauso wie in Indian Wells. Darf man ja auch nicht vergessen als 35-Jährige. Also finde ich sehr, sehr schön, dass das so eine Entwicklung nimmt.
Ja, genau, das wäre noch mein Punkt gewesen, weil das fiel mir auch auf. Man hat sie im Einzel ja vielleicht jetzt nicht ganz abgeschrieben, aber jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt damit gerechnet, dass das da noch viele Erfolge zustande kommen. Aber genau, also ich finde auch, man merkt es, auch wenn man ihr im Einzel zuguckt, dass da jetzt irgendwie nochmal wieder ein anderes Selbstvertrauen dazugekommen ist. Das ist schon verrückt, was das mit einem machen kann. Und Yannick, da sind wir vielleicht so ein bisschen bei der neuen Masterfrage der letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie oft du es geschafft hast, bei uns reinzuhören. Aber Tobi und ich, wir haben ja seit Anfang des Jahres eigentlich ein Lieblingsthema. Nämlich, wie geht's eigentlich Alexander Zverev und vor allem, wie geht's Dominic Thiem? Wir haben, glaube ich, so im Februar es geschafft, eigentlich jede Woche darüber zu philosophieren, was sich bei Zverev tut, was sich bei Thiem tut. Deswegen mal so ganz allgemein zum Abgleich meine Frage, was ist denn so deine Einschätzung eigentlich zu den beiden aktuell?
Ich habe eben gerade noch wieder gesehen, dass der Thiem wieder verloren hat. Gegen Sonego, glaube ich, jetzt, ne? In Miami. Und ich finde das unglaublich. Also es ist ja schon, ich mag dieses Wort nicht, Absturz, aber es ist ja schon wirklich unglaublich, wie seine Ergebnisse sind. Ich habe das Gefühl, so die Leistungen gehen eigentlich, aber so die Ergebnisse, dass er dann durchkommt durch solche Matches, das passiert einfach gerade nicht mehr. Also er hatte ja schon ein sehr aufwendiges Spiel und wenn dann mal ja er nicht so das Vertrauen in die Rückhand zum Beispiel hat, beziehungsweise jetzt ist es ja die Vorhand, die er nicht mehr richtig durchzieht, finde ich, wie es vorher war. Also das war ja vorher seine absolute Waffe, die hat er ja aus jeder Ecke gespielt, wie er wollte. Und jetzt habe ich das Gefühl, spielt er die ein bisschen mehr nur rein, auf dem Niveau natürlich. Und ja, da muss wohl, da ist ein Vertrauen vielleicht in das Handgelenk nicht so ganz da. Da sind generell natürlich, wenn du viel verloren hast, wie wir es schon eben bei allen anderen gesagt haben, einfach nicht das Vertrauen in dich generell, den Glauben, dass du dann gewinnst. Und ich würde es gerne wissen, ich glaube er selbst auch, warum es nicht klappt. Er versucht es ja Woche um Woche und scheint dran zu arbeiten. Bei Sascha Zverev ist es halt wieder zum Beispiel dann, da habe ich auch gedacht, puh, das könnte schwierig werden, jetzt wieder zurückzukommen. Waren ja auch hin und wieder ein paar Ergebnisse dabei, die schwierig waren, aber er hat sich jetzt schon, finde ich, relativ schnell, zumindest die letzten zwei Turniere, rehabilitiert, von den Ergebnissen her und auch von seinem Auftreten her. Und das finde ich bei Dominic Thiem auch, wenn man dann so seine Matches und Punkte sieht, ich habe das Gefühl, er hat, also das ist natürlich jetzt nur von außen, ne, wie man ihn so auf dem Platz sieht, ich habe das Gefühl, er hat einfach Zweifel. Ich sehe auch manchmal so diesen Spaß nicht mehr so ganz, dieses Feuer, was er hatte oder was er bestimmt noch hat, aber das sieht man nicht, oder dieser unbändige Glaube und auch die Überzeugung und auch vielleicht diese Arroganz einfach, ne, dass man so sagen, ich gewinne das jetzt hier, ich bin der fünftbeste in der Welt oder war ja sogar Nummer drei. Da gibt es nicht viele, die gegen mich gewinnen. Oder wenn man gegen mich gewinnen will, muss man schon sehr, sehr gut spielen. Diese Überzeugung, die strahlt er einfach momentan nicht aus. Und das ist bei Sascha Zverev, finde ich, was anderes. Also ich finde, der strahlt, das wird ihm ja auch oft vorgeworfen, diese Arroganz, die zu haben, wo das ihn so ein bisschen unsympathisch macht. Aber das hat er einfach. Und ich habe das Gefühl, dass er das schon immer hatte und auch nie so richtig wegbekommen hat jetzt. Also zum Glück, finde ich, für ihn jetzt rein spielerisch. Hat immer an sich geglaubt, egal wie oft er nach 2-0 Satzführungen noch zwei Sätze verliert und dann im fünften erst gewinnt oder 2-0 Sätze hinten liegt, egal gegen wen. Es war immer diese Überzeugung da. Die fehlt Dominic Thiem einfach gerade. Das wäre doch jetzt gegen Medvedev verliert. Das Match habe ich gesehen, sehr, sehr bitter, weil ich glaube, dass er dann sogar auch ins Finale hätte kommen können. Gegen Alcaraz wird es dann schwer, aber da solche Niederlagen können auch wehtun, aber ich glaube, dass es ihn auf lange Sicht gar nicht so schlimm ist, dass er dieses Match mal verloren hat, sondern dass dieser richtige Erfolg vielleicht auch dann erst kommt, wenn der richtige Höhepunkt kommt mit den nächsten French Open zum Beispiel, weil ich glaube, dass er da wieder echt gut spielen kann. wenn er so ein bisschen dieses vom Kopf her ablegt, dass er sich da verletzt hat, natürlich. Also wir werden es mal sehen, aber das kann ich so ein bisschen dazu sagen.
Genau, also Zverev würde ich auch mittlerweile aus der Diskussion rausnehmen, weil ich glaube, der hat in den letzten Wochen jetzt gezeigt, der ist wieder da, er hat gegen Medvedev verloren, ich glaube davor in Dubai hatte er gegen Rublev verloren. Das sind ja einfach zwei Gegner, also da hätten wir selbst vor einem Jahr in Topform gesagt, wenn er die Matches dann verliert, vor allem gerade gegen Medvedev, so wie eng das dann war und wie er es verloren hat, ja, das passiert halt einfach, wenn du so viele Matches spielst im Jahr, dass du solche Niederlagen hast. Bei Team umgekehrt, genau, also da ist man natürlich schon jetzt so ein bisschen an dem Punkt, dass man eigentlich mit jeder fortlaufenden Woche so ein bisschen dann doch den Glauben verliert, ne? Und also ich bin bei ihm jetzt eigentlich eher schon gespannt, was so in den nächsten Wochen auch außerhalb des Platzes passieren wird. Also weil ich kann mir vorstellen, dass er und auch seine Familie jetzt nicht da sitzen und das einfach mal alles so ein bisschen zur Kenntnis nehmen, sondern da wird man sich ja auch schon Gedanken gemacht haben, so, was haben wir denn jetzt eigentlich für einen Plan B? Also ne, auch mit der Frage zum Beispiel, wie baut man vielleicht im Umfeld nochmal was um? Holt man sich nochmal einen neuen Trainer dazu? Wann das natürlich passiert, wissen wir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, da wird man schon einen klaren Plan haben, ob man jetzt die Sandplatzsaison noch abwartet etc. Aber das, was du sagtest mit dem Feuer, also ich glaube, den Punkt hatten Tobi und ich auch schon mal so ein bisschen. Es wirkt bei ihm halt auch letztendlich ganz stark nach so einer Kopfsache, aber die sich halt ja nicht in bestimmten Situationen dann widerspiegelt, wo du dann zum Beispiel bei Spieler XY sagst, gut, okay, ne, der war dann irgendwie Tiebreak, dritter Satz, so unter Druck und dann hat das nicht geschafft, sondern man hat bei ihm wirklich den Eindruck, auch so wie seine Schläge aussehen, dass das, er nimmt das quasi schon mit auf den Platz und er trifft deswegen auch die Bälle nicht so, wie er sie eigentlich treffen will. Also er hat ganz oft, finde ich, auch Situationen dazwischen, wo Bälle aus dem Nichts dann hinten ins Aus gehen, wodurch er dann auch die Punkte abgibt, wo er Aufschlagspiele abgibt, ja, wo er im Grunde eigentlich das gegen sich selbst verliert. Weil dann natürlich auch ein Gegner immer kapiert, gut, okay, ich muss den Ball jetzt eigentlich nur ihm 4-5 Mal auf die Vorhand zurückspielen. Einer von denen wird dann irgendwann schon hinten wegsegeln.
Ja, also es hat sich halt verändert. Ich finde also, jetzt nochmal zurück auf Niemeyer, wenn man das ein bisschen vergleicht, das scheint ja nicht so zu sein, wie gesagt, dass sie den Ball nicht richtig trifft oder irgendwas technisch schlechter macht, sage ich mal. Das finde ich bei Team schon, wie gesagt, mit der Vorhand. Also das hat sich schon sehr verändert. Früher war es, oder als er halt in Topform war, da ging nichts an ihm vorbei. Auch die Rückhand hat er durchgezogen. Ich meine, das war immer so ein bisschen no risk, no fun manchmal, aber die Vorhand hatte, das war wirklich, da wollten die Leute halt nicht hinspielen. Ne? Und haben immer versucht, an seine Rückhandecke zu kommen und er hat trotzdem immer umlaufen, etc. Und jetzt ist es natürlich dann für jeden Gegner, der dann sieht, okay, ich kann jetzt auf die Vorhand spielen. Das ist vielleicht sogar eine gute Taktik, weil er sich gerade nicht gut fühlt auf der Vorhand. Mhm. Und wenn sich das immer wieder so weiter vorzieht, dass er merkt, okay, die Leute sehen, die spielen mich extra auf die Vorhand an, weil die ja gerade nicht so gut ist, dann redet man sich selbst das auch unterbewusst die ganze Zeit ein. Kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und da es ist dann echt schwer rauszukommen. Und da muss einfach, also schwer es auch wirklich dann umzusetzen ist, aber dass man sich selbst einfach sagt, ich habe doch die beste Vorhand oder eine der besten Vorhände, die es gibt. Wieso? Also mach es doch einfach jetzt. Also davon muss man einfach überzeugt sein. Aber das ist viel leichter gesagt als getan. Und er hat natürlich im Vergleich jetzt zu Zverev, der dann seinen Aufschlag und durch seine Größe generell einen Hebel einfach ein bisschen einfachere Power hat und auch viele Punkte durch den Aufschlag einfach gewinnt, durch freie Punkte. Das hat Team in dem Fall jetzt nicht direkt. Ne? Also er hat natürlich einen sehr guten Aufschlag, aber er will natürlich die Punkte nicht über den Aufschlag gewinnen. Also das ist jetzt nicht so sein. Er weiß, dass er das nicht, dass das nicht immer passieren wird. Also er wird das eher, deswegen, mal sehen, wie jetzt die Sandplatzsaison, europäische Sandplatzsaison bei ihm läuft. Da kann es an der einen Seite so sein, dass er erfolgreich ist, weil er weiß, okay, Sandplatz ist mein Lieblingsbelag, da habe ich am meisten Erfolge gehabt. Aber natürlich kann es dann wieder andersrum auch sein, dass er den Anspruch einfach hat, so gut zu spielen und dann tut das nicht. Und dann geht es wieder in diese Abwärtsspirale. Also es kann natürlich auch sein, aber ich bin ein Riesenfan auch von ihm, weil ich immer sein Feuer, wie gesagt, seine Art zu spielen, diese Überzeugung, die er hatte, dieses auf alles drauf, viel Spin, immer sehr gut fand. Aber wir können es nur beobachten.
Ja, natürlich, ja. Das werden wir tun. Und ja, wir werden sicherlich nicht das letzte Mal über Dominik Thiem in diesem Podcast gesprochen haben. Vielleicht ja dann auch wieder irgendwann mit Erfolgen. Das wäre natürlich das Schönste. Ja, Yannick, und dann vielleicht heute als Abbinder kommen wir noch zu einem Thema, das ja abseits des Courts stattfand oder stattfindet gerade. Gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme bei uns Freitagmorgen, gestern Nachmittag, Abend gab es die Meldung über Dirk Hordorf, dass er auch schon seine Ämter niedergelegt haben sollen beim DTB, weil es ganz starke Missbrauchsvorwürfe gegen ihn gibt, die auch mit sexualisierter Gewalt und sowas zusammenhängen. Er soll halt als Trainer ganz klar seine Position gegenüber jungen Spielern ausgenutzt haben. Nun können wir natürlich darüber philosophieren, was passiert. Und man, ne, es kommen ja immer sofort diese Fragen auf mit, ja, was stimmt davon jetzt, was nicht? Wir hatten das ja schon mal auch mit Zverev und der Debatte, da haben wir damals hier gesagt, also man muss nach so einer Meldung einfach den Beschuldigten glauben, ohne dass man jetzt irgendwie eine Hetzjagd stattfinden lässt und irgendwie versucht, diese Person schlecht zu machen, sondern ich glaube, mit den Fakten, die wir einfach haben, sollen wir erstmal arbeiten und abwarten, was da jetzt noch kommt. Eine Frage, die mir sich dann aber so ein bisschen ergab, du kommst ja aus einer richtigen Tennisfamilie, muss man dazu sagen. Ihr seid ja, glaube ich, auch alle durchgehend in der Familie Tennistrainer mittlerweile selbst. Es gibt in diesem, oder allgemein im Sport, gibt es ja immer mal wieder diese Meldungen. Und dann gibt es immer eine, ja doch, ne, auch eine relativ große Aufregung natürlich drumherum. Aber eigentlich hat man irgendwie insgeheim auch den Eindruck, naja, so selten passiert das alles gar nicht. Es gab in Schleswig-Holstein vor kurzem jetzt auch so einen Fall. Wie wird diese Thematik eigentlich innerhalb von so Trainern behandelt? Also redet man da drüber? Gibt es da auch so einen Austausch drüber, dass man sagt, du, hier gibt es irgendwie so einen Trainer, da ist mir mal was aufgefallen, so wie der irgendwie mit dem Jungen umgeht oder so? Oder ist das auch für euch als jetzt allgemein Tenniscoaches so ein Ding, ja, dass dann doch eigentlich immer die Überraschung sehr, sehr groß ist, weil es, ich sag jetzt mal, die Leute dann doch irgendwie immer schaffen, das komplett irgendwie versteckt durchzuführen.
Ja, also erstmal generell zu dem Thema, zu Dirk Hordorf, kann ich wenig zu sagen, einfach. Also wie du schon gesagt hast, da muss man erstmal von der Unschuld ausgehen, bevor es bewiesen ist oder die Schuld bewiesen ist. Und kenne ihn nicht und hatte mit ihm auch wenig zu oder gar nichts zu tun eigentlich, weil ich auch nicht auf den Verband komme etc. pp. Deswegen kann ich da nichts zu sagen, ob das stimmt, was auch immer. Ich glaube, das steht uns auch nicht zu, aber es ist natürlich echt eine harte Meldung, sage ich mal. Dieses Thema an sich kam schon oft auf. Es gibt natürlich jetzt auch diese Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Sport. Da gibt es bestimmte Schutzkonzepte, die vom DOSB beziehungsweise auch vom Landessportbunden eingeführt, dass das in den Verbänden durchgeführt werden muss. Und was finde ich auch sehr gut, dass da bestimmte Kontaktpersonen da sind etc. pp. Das sollte jetzt dann auch bald in die Vereine reingebracht werden, sage ich mal, dass da eine gewisse Pflicht besteht, sowas zu haben. Weil natürlich in diesem Fall auch die betroffenen Personen, wenn es dann welche gibt, sich nicht trauen, da nach vorne zu gehen oder in die Öffentlichkeit zu gehen. Und wenn es solche Programme gibt, ist das natürlich hilfreich. Jetzt, wie es im also in der Praxis wirklich ist unter Trainern, natürlich, also ich habe jetzt von keinem direkten Fall bei mir in meinem Umfeld, da kann ich jetzt nicht, habe ich nichts von, weiß ich nichts, was da irgendwie mal gewesen sein könnte. Natürlich, wenn sowas ist, wie jetzt in Schleswig-Holstein zum Beispiel, das war ja sehr in der Öffentlichkeit, da spricht man natürlich drüber, auch bei mir in der Familie. Also da waren natürlich Diskussionen darüber, was macht man vor allem, wenn man als Trainer mit einer Gruppe von Kindern oder Spielerinnen, Spielern unterwegs ist auf einem Turnier. Da ist man natürlich mal alleine mit denen, aber man sollte natürlich niemals ins Hotelzimmer, solche Sachen niemals gehen. Also da redet man schon drüber, was jetzt die Boundaries sind, vor allem, wenn man das als erstes Mal macht. Also wenn man als junger Trainer diese Aufgabe bekommt, wie zum Beispiel als Vereinstrainer gibt es ja öfter solche Feriencamps, wo man auch irgendwo dann mal hinfährt, oder dann natürlich als Verbandstrainer auf Turnierreisen, auch ins Ausland. Da redet man schon drüber, dass das, was man da machen sollte, was man nicht machen sollte. Und wenn dann auch was gefragt wird, wie ja, meine Wade ist, ja, könntest du meine Wade massieren, die ist ziemlich hart gerade, ich habe Muskelkater, da muss man dann als Trainer auch sagen, nein, also das kann ich jetzt nicht machen. Das geht eins zu weit, ich bin nicht der Physiotherapeut. Und ja, man möchte dann natürlich in dem Fall auch den Spieler helfen. Und da muss man eben so ein bisschen diese Grenzen sehen und das dann auch mit den entsprechenden Personen vorher halt besprechen, dass ich bin der Trainer, ich habe diese und diese Aufgaben. Und ich finde, dass das muss auch in der Trainerausbildung immer einen großen Anteil haben, dass dort nicht nur die fachliche Information natürlich sehr wichtig ist, aber auch der Umgang in solchen Situationen und in generell, weil man ja mehr mit den Spielern zu tun hat als nur auf dem Platz. Und daher finde ich, ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema und das sollte angesprochen werden. Ob das jetzt stimmt oder nicht in dem Fall, können wir nicht beurteilen, aber das muss für beide Seiten, Opfer wie in dem Fall Täter, sage ich mal, das ist jetzt falsch ausgedrückt, aber für die Trainer und Spieler, da müssen beide den richtigen Weg finden und wissen, was geht denn, was geht nicht, was ist die Aufgabe von dem und was ist die Aufgabe von dem, wenn das irgendwie so verständlich ist jetzt in dem Fall.
Ja, doch, doch. Also ich glaube schon, dass das gut nachvollziehbar ist. Ja, was du sagtest mit dieser Unschuldsvermutung, das ist natürlich genau, gerade in der Thematik immer dieses Thema, ne? Also wir hatten jetzt ja in Schleswig-Holstein den Fall, das kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, da ist jetzt ein Tennistrainer schuldig gesprochen worden, insgesamt glaube ich 41 Punkte, weil man es da halt auch klar nachweisen konnte. Da gab es nachher Zeugen für, die sich gefunden haben, etc. Man schiebt immer schnell diese Unschuldsvermutung erstmal vor und sagt, ne, und deswegen sagte ich auch gerade, keine Hetzjagd. Die Schwierigkeit daran ist natürlich immer, dass das natürlich automatisch immer versucht, so ein bisschen, oder was heißt versucht, immer so ein bisschen implementiert, als würde man natürlich den Leuten nicht glauben wollen, die diese Vorwürfe äußern. Und das ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig. Und das war ja damals auch in dieser Zverev-Thematik ein Punkt. Doch, also wir glauben denen natürlich erstmal schon. Darum geht's gar nicht. Dass die sich jetzt nicht die Geschichten ausgedacht haben. Aber trotzdem müssen wir natürlich einfach erstmal abwarten, was dieser Fall bringt. Und ja, das, was du, glaube ich, dazu gesagt hast, das war sehr, sehr rund. Von daher müssen wir da, glaube ich, auch gar nicht weiter drauf eingehen. Warten ab die nächsten Wochen, was sich ergibt. Und ja, Yannick, dann ein Thema, das ein bisschen doch schwere Kost war am Ende. Trotzdem würde ich sagen, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich hoffe ja, dass wir dich dann auch demnächst mal wieder hier hören.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin immer sehr gerne dabei, wenn ihr mich haben wollt.
Das werden wir auf jeden Fall mal wieder machen. Ja, wenn ihr Yannick folgen wollt bei Instagram etc., Born Coaching ist da die Zieladresse. Findet ihr einfach in den Shownotes, verlinken wir euch. Dann könnt ihr auch so nachverfolgen, was Yannick macht, wenn er nicht hier in diesem Podcast sitzt. Ja, Yannick, und sonst vielen Dank. Und ich hätte jetzt fast zu dir gesagt, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Aber da ist dann wahrscheinlich Tobi mal wieder mit am Start. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Ciao, ciao.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.